Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie zuhören. Es geht los mit Melodie Gardot, Les Étoiles.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoiles, pourquoi je vous regarde?
Die sehr charmante Melodie Gardot, Les Étoiles. So, und das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit Peer Steinbrück, 65, SPD-Kanzlerkandidat. Im Nachkriegs-Hamburg wächst ein Junge heran, der lange Zeit schlechte Noten nach Hause bringt. In der Oberstufe gibt's den entscheidenden Turn. Steinbrück macht sein Fachabitur und studiert nach der Bundeswehr VWL und Sozialwissenschaften. Ab 1974 arbeitet er bei verschiedenen Ministerien, wird persönlicher Referent der Minister Matthöfer und Hauff und arbeitet schließlich im Kanzleramt für Helmut Schmidt. Steinbrück wird Minister in Schleswig-Holstein und später in Nordrhein-Westfalen, dort 2002 auch Landesvater. 2005 beruft man ihn zum Bundesminister der Finanzen unter der Regierungsführung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Jetzt tritt er selbst an, um eben diese Frau Merkel abzulösen. Wir sind gespannt. Moin Moin, Peer Steinbrück, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, herzlich willkommen nochmal, Herr Steinbrück.
Frau Rust.
Ich bin sehr froh, dass es klappt. Wir haben eine Vorproduktion, wir sind nicht live. Die Hörer sind jetzt in so einem Sonntagsmodus, 14 Uhr. Wir sind hier am Mittwochmorgen, 10 Uhr ist es gerade. Ich sage das auch deswegen, weil bei Politikern in aktuellen Situationen immer alles Mögliche passieren kann. Irgendwelche Skandale, die plötzlich am Freitag passieren. Und dann fragt natürlich jeder, wieso fragst du denn am Sonntag nicht in der Sendung nach?
Haben Sie recherchiert?
Ich weiß noch nicht, was da kommt. Uns ging das mal mit Rezzo Schlauch so und der Flugbonusmeilen-Affäre. Das war doof, den hatten wir auch vorproduziert. Was könnte denn bei Ihnen nochmal jetzt passieren? Was könnte ans Licht kommen, dass Sie alte Schachfiguren fälschen und als Antike verkaufen wahrscheinlich? Solche Sachen. Harmlos.
Das ist nicht zu ermessen. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Im Rückblick weiß ich, dass ich nie in einem System der Vorteilsnahme, Vorteilsgewährung irgendwie gesteckt habe. Bezogen auf die Sponsorensuche für Schachturniere oder ein Schachturnier, das quasi der Auftakt für die Wiederkehr einer Schachweltmeisterschaft nach Deutschland sein sollte, da ist mir erst eigentlich hinterher klar geworden, dass man aus solchen Aktivitäten dann auch etwas skandalisieren kann. Denn zum damaligen Zeitpunkt habe ich kein schlechtes Gewissen oder keine Hemmung gehabt, an mehrere deutsche Unternehmen heranzutreten, um ein öffentliches Schachturnier in der Bundeskunst- und Ausstellungshalle in Bonn zwischen dem damaligen Schachweltmeister Kramnik und einer künstlichen Intelligenz mitzufördern, um darüber dann auch nach 80 Jahren eine Schachweltmeisterschaft wieder nach Deutschland zu holen, die dann ja auch stattgefunden hat.
Der Kramnik, der hat 37 Züge gebraucht, um sie matt zu setzen. Gar nicht schlecht.
Ja, ich bin ein dilettierender Amateur im Schachspiel, aber für mich war das damals ein ziemliches Erfolgserlebnis, weil ich natürlich an dieses Brett ging in der Erwartung, dass der mich nach 15 bis 17 Zügen matt setzt. Aber 37 Züge liefen darauf hinaus, dass ich ehrenvoll vom Tisch auch wieder aufstehen konnte. Er sagte mir hinterher sehr freundlich und nett, und ich stehe bis heute in Beziehung zu ihm. Ich habe ihn das letzte Mal vor wenigen Wochen gesehen bei einem Schachturnier in Dortmund, dass er den Fehler gemacht hat, den viele Profis machen, wenn ein Amateur ihnen gegenüber sitzt. Sie unterschätzen sie.
Okay. Sie haben mal gesagt, dass neben Ihrer Frau natürlich Ihr Rasierspiegel Ihr engster Vertrauter ist. Wie muss man sich das morgens vorstellen, dieses Zwiegespräch? Was muss der sich im Moment anhören? Oh, moin, Peer, was hast du? Oh, jetzt so eine Kanzlerkandidatur. Musste das sein? Wie sprechen Sie sich morgens an?
Naja, das ist ein Hinweis, Sie können Ihren Schminkspiegel oder Rasierspiegel nicht betrügen. Das heißt, wenn Sie sich selbst befragen, was geht nicht, was kannst du nicht, was ist dir missglückt, was ist dir geglückt, dann spiegelt Ihnen dieser Spiegel nicht das zurück, was Sie hören wollen, sondern automatisch finden in Ihrem Kopf natürlich sehr selbstkritische Gedanken auch statt. Und Sie wissen, dass Ihnen gelegentlich etwas missglückt ist oder dass Sie etwas falsch gemacht haben oder dass Sie jemandem unverhältnismäßig auf die Füße getreten sind. Das meine ich damit. Der Spiegel ist unbestechlich.
Also Sie führen kein lautes Zwiegespräch? Sondern Sie machen das mit Gedanken. Die Gedanken kann man ja überall haben, da braucht man ja keinen Rasierspiegel.
Die Gedanken sind frei.
Ja, wer kann sie erraten? Ich nicht. Also deswegen müssen Sie mir sagen, ob Sie morgens laut mit Ihrem Rasierspiegel sprechen oder Ob sie das leise machen, ob sie sich angucken und dann die Gedanken und ihnen dann beim Denken selbst zugucken.
Ja, beim Rasieren gucke ich mich an, sonst geht es schief.
Nach Rasur?
Und es fehlt ein Ohr, ja. Nein, es ist der Versuch, sich nichts vorzumachen, ne? Sich nicht in ein Kokon einzustellen.
Nein, ich habe das schon verstanden. Die Frage ist wirklich, also manche Menschen reden ja laut, während sie denken.
Nein, ich rede nicht laut.
Sie machen das leise, sie gucken sich an, sie stützen sich nach vorne, wie man das in Spielfilmen kennt. So jemand guckt sich nachdenklich an und...
Ja, ein stilles Zwiegespräch, ja, okay. Gelegentlich mit Grimassen.
So, Sie sind einstimmig vorgeschlagen worden. Sie sind der aktuelle Kanzlerkandidat. Am 1. Oktober ist es offiziell bekannt gegeben worden. Eigentlich sind Sie es ja erst ins B. Sie werden ja erst am, ich glaube, 12. oder am 9. Dezember in Hannover.
Richtig.
Ist die endgültige Entscheidung. Was kann bis dahin noch passieren, dass Sie sagen, nee, ich lasse es?
Nein, jetzt ist der Vorschlag des Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel auf dem Tisch. Der Parteivorstand hat eine einstimmige Empfehlung an den Parteitag gegeben. Jetzt bin ich auf der Bahn.
Ja, das sind die Regularien, aber letztendlich alles Mögliche kann passieren. Warum dann noch so eine Proforma-Geschichte? Dann kann man sich doch eigentlich auch diese Geschichte da in Hannover sparen.
Naja, weil, wenn Sie so wollen, der Souverän oder die Vollversammlung der SPD ist nun ein Parteitag mit seinen Delegierten. Mhm. Und es ist völlig richtig, dass die Partei über einen solchen Parteitag mit einer Abstimmung jemandem die Legitimation gibt. Man kann sich ja nicht selbst intronisieren.
Ist es schon mal vorgekommen, dass jemand diese Zeit genutzt hat, um... davor zurückzuscheuen und zurückzutreten, zu sagen, ich mache es nicht, ich stehe nicht zur Verfügung?
Nein, das fände ich auch aberwitzig, denn jemand, der gefragt worden ist und in den Dialogen zwischen Herrn Steinmeier und Herrn Gabriel und mir spielt es ja eine Rolle und er gibt seine Bereitschaft nicht nur zu erkennen, sondern erklärt sie, dann weiß er auch, dass er jetzt in eine sehr heiße Küche tritt, in der die Temperaturen hoch sind und das wird er aushalten müssen. Das heißt, man stolpert ja nicht naiv in eine solche Kandidatur für ein so hohes Regierungsamt in der Bundesrepublik Deutschland hinein, sondern man macht sich dann schon Gedanken, was das heißt und mit welchen Konsequenzen es verbunden ist.
Also vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren war es mit den Konsequenzen verbunden für Sie. Wollt ihr mich umbringen? Niemals werde ich Kanzler oder Kanzlerkandidat. Sie haben ja total umgeschwenkt. Woran liegt das? Was haben die letzten 2, 3 Jahre bewirkt, dass Sie es sich jetzt doch zutrauen?
Ja, ich finde es manchmal so merkwürdig, dass einem von Ihrer Branche Zitate oder Meinungsäußerungen oder auch Bewertungen vorgehalten werden, die man vor 5, 6, 7 oder 8 Jahren gemacht hat, weil man vielleicht Verständnis dafür entwickeln kann, dass sich einiges auch zwischenzeitlich ändert.
Das finde ich völlig legitim, aber Politiker machen das untereinander ja auch, dass sie sich gegenseitig vorwerfen, dass sie ihre Einstellungen ändern.
Ja gut, also auf der kurzen Strecke, ich würde niemandem ein Zitat vorhalten, das er vor 5 oder 6 Jahren gemacht hat. Ich würde ihm höchstens eine Volte vorhalten, die er innerhalb der letzten Monate gemacht hat.
Okay, zum Beispiel, vor 3 Jahren, das ist noch so ein Mittelding, das müsste eigentlich noch gehen, oder?
In der Europapolitik zum Beispiel, da haben wir viele Volten erlebt auf der Wegstrecke der letzten Monate. Nein, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich auf Neugier gestoßen bin bei vielen Veranstaltungen, auch vielen Veranstaltungen, die nicht parteigeprägt waren, in Universitäten, in Literaturhäusern, bei der Bereisung durch das Land mit dem ersten Buch, das ich da geschrieben habe, unterm Strich. Und die Seele waren voll und daraus ergab sich eine Dialogsituation, eine Ermunterung von vielen Menschen nach dem Motto, warum sitzen Sie nur in der 2. oder 3. Reihe der Politik? Warum wollen Sie nicht nochmal Verantwortung übernehmen? Und dann spielt etwas eine Rolle, was freimütig dich zuzugeben, ist natürlich eine gewisse Eitelkeit, auch ein gewisser Ehrgeiz nach dem Motto, könntest oder traust du dir zu, das nochmal besser zu machen vor dem Hintergrund dessen, was du gerade kritisch bei dieser Bundesregierung siehst. Und ich bleibe dabei, jenseits jeder Polemik, dieses Kabinett ist im Augenblick ja nicht der entscheidende Qualitätsbeweis in der Geschichte von Bundeskabinetten seit 1949. So, und dann kommt eins zum anderen, weitere Ermunterungen, Bestätigungen. Und dann ändert man auch eine, oder habe ich meine Auffassung geändert.
Die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, also Sie haben uns insgesamt 11 Songs gegeben und wir haben 8 rausgesucht. Die fangen wir nochmal an mit so einem Thema. I still haven't found what I'm looking for. You too. Was verbinden Sie mit diesem Lied?
Ja, erstens die Wahnsinnsmusik, die U2 gemacht hat, aber ansonsten, wie ich zugebe, eine persönliche Bekanntschaft mit Bono, den ich seit, ich glaube, 4 oder 5 Jahren kenne, der sehr aktiv ist mit Blick auf die Entwicklungshilfe und in der Wahrnehmung der Interessenlage, insbesondere auch von afrikanischen Staaten, der sehr beeindruckend ist, Druck auszuüben auf die Politik, ihre Entwicklungshilfeausgaben für diese Länder deutlich zu steigern. Und das macht er sehr engagiert und sehr witzig und sehr unterhaltsam. Also es liegt dort eine persönliche Beziehung mit Bono vor.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute zu Gast Peer Steinbrück. Ich habe eben Ihr Handy gesehen. Das ist, was heißt, antiquiert will ich es gar nicht nennen, auch nicht anachronistisch. Es ist kein Smartphone. Sie brauchen so eine Spielerei, nicht richtig?
Nee, das ist ja keine Spielerei. Es ist eine wahnsinnige Möglichkeit. Nur, natürlich will ich die Potenziale, die digitale Kommunikation ermöglichen, in Anspruch nehmen. Aber ich will mich auch nicht davon abhängig machen. Ich bin ein Mensch, der zum Beispiel seinen Laptop nicht immer mit sich rumschleppt. Und dann, wenn er auf dem Flughafen ist, den wieder auspackt und dann wieder einpacken muss. Sondern ich habe ein Ding zu Hause. Da kann ich meine E-Mails nicht regelmäßig ablesen und ich habe einen...
Warum nicht?
Na, weil ich bei mir zu Hause in Bonn-Bad Godesberg vielleicht alle 14 Tage bin.
Aha.
Aber ich stecke den nicht immer ein. So, ich habe mein iPad auch nicht immer dabei. Einige Menschen verlieren, wie ich finde, pro Tag inzwischen Stunden damit, diese Geräte zu bedienen. Und ich will mich davon nicht abhängig machen. Ich will sie gerne nutzen, aber in der Dosis, wie es zu mir passt. Und ich will mich auch nicht ständig von irgendjemandem ansimsen, anrufen oder anmailen lassen, mit der Erwartung, in Lichtgeschwindigkeit wieder zu antworten und meinen ganzen Tagesrhythmus darüber über Bord zu werfen.
Okay, die Kanzlerin simst ja regelmäßig, heißt es. Es heißt auch, dass Herr Gabriel mal eine SMS von Frau Merkel weitergeleitet hat an mehrere Leute. Das fanden Sie auch nicht so gut. Hat denn Frau Merkel Ihnen auch schon mal eine SMS geschickt?
Früher ja, während der gemeinsamen Zeit in der Großen Koalition ja.
Und macht die Smileys? So, komm noch her auf den Gyros oder
sowas? Das kann ich nicht erinnern, aber das ist ein umgangssprachlicher Ton, völlig unkompliziert. Nach meiner Erinnerung war das völlig in Ordnung.
Überhaupt haben Sie sich ganz gut verstanden. Also jetzt gegen die Kanzlerin anzutreten, Sie haben mal über Sie gesagt, sie ist eine natürliche Autorität, ziemlich begriffsschnell, Sie haben zusammen gelacht. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn Sie in der Wüste wären und die nächste Tankstelle wäre 5 Stunden Autostunden entfernt und 2 Autos würden kommen und in dem einen säße Frau Merkel und in dem anderen Frau Nahles, wo würden Sie einsteigen?
Bei Frau Nahles.
Ach, das glaubt Ihnen kein Mensch.
Doch sicher.
Nee. Gut, na gut. Ich kann es ja nicht belegen. Sie mögen sich aber, Frau Merkel und Sie.
Was heißt mögen? Meine Wahrnehmung ist, wir haben einen wechselseitigen Respekt. Und es wäre völlig unglaubwürdig, wenn ich plötzlich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 2005 und 2009 in Abrede stellen würde, dementieren würde, würden die Leute mich für gaga halten. Aber das ändert ja nichts daran, dass seitdem die Wege auseinandergegangen sind, dass es sehr unterschiedliche Positionen gibt und dass auch in einem Wahlkampf durchaus kritisiert werden darf, was in meinen Augen nicht nur schlechtes Handwerk von Frau Merkel gewesen ist. Noch einmal, sie ist verantwortlich für ein Bundeskabinett, das ja nun wirklich eher in die zweite Liga gehört, als dass sie in der ersten Liga spielen sollten. Und zweitens auch für eine ganz grundsätzliche, unterschiedliche Wahrnehmung über das, was mit dieser und in dieser Gesellschaft passieren sollte und was in und mit Europa passieren sollte.
Gott sei Dank ist das ja hier keine politische Sendung. Ich freue mich darüber. Für Sie ist es wahrscheinlich ein bisschen anstrengender, denn ich merke, Sie sind gleich wieder im Modus. Aber wir gehen auf die weltlichen Dinge zurück, zum Beispiel Musik. Slave to Love, Brian Ferry. Hat das was mit Ihrer Frau Gertrud zu tun?
Nein, das hat etwas zu tun mit Roxy Music, die für mich seinerzeit eine der besten Bands gewesen ist, die es gegeben hat. Und zweitens, dieser Brian Ferry ist einfach eine faszinierende Figur. Er ist, wenn man so will, der Gentleman in der Liga derjenigen, die solche Unterhaltungsmusik machen. Und er ist ein sehr stilsicherer Mann. Und seine Interviews sind höchst vergnüglich zu lesen.
Der hat so was Dandyhaftes, ne?
Ja,
so
er ist dandyhaft und er wird noch dandyhafter, wenn ich die CD in Erinnerung bringe, wo er Aufnahmen gemacht hat mit Songs, die eher aus den 20er, 30er Jahren kommen.
Oh, sehr, sehr gut. Genau, solche Swing-Geschichten.
Richtig.
Ne?
Und seine Stimme dabei fantastisch zur Geltung bringt, weil sie nicht übersteuert wird durch die Instrumente.
Und ich glaube, er hat die Freundin seines Sohnes ausgespannt und sie geheiratet. Stellen Sie sich das mal vor. Sie würden ihm so, das mag man sich gar nicht.
Darüber gibt es dramatische Filme.
Das beschleunigt meinen Puls. Wir hören jetzt
aber
lieber
mein Sohn ist da völlig
wenn
beruhigt.
Sie da, wie was? Wenn ja. Sie das machen würden...
Nein, das geht nur in Büchern und in Filmen. Tatsächlich geht das nicht.
Herr Steinbrück, machen Sie sich nicht unglücklich. Okay.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Peer Steinbrück und ich habe Ihnen Elvis Presley mitgebracht. Lonesome Cowboy.
Just a lonesome cowboy.
Radio 1, die Hörbar Rust. Per Steinbrück, der SPD-Kanzlerkandidat, ist heute hier zu Gast. Und als die Musik eben lief und ich sagte, Mensch, ich habe Elvis mitgebracht und Sie haben gar nicht so alte Lieder mitgebracht. Ihre Lieder sind eigentlich relativ aktuell oder zeitlos. Da haben Sie gesagt...
Da habe ich gesagt, dass dieser Song von mir nicht ausgesucht worden ist, sondern wenn ich von Elvis Presley einen Song ausgesucht hätte, dann wäre es Jailhouse Rock gewesen.
Warum?
Weil da mehr Zunder drin ist.
Haben Sie zunderig auch getanzt damals?
Ja, ich kann mich erinnern, dass der, glaube ich, 1957 oder 58 als US-Soldat in Bremerhaven ankam und dass da die Hölle los war, als der da vom Schiff runterging. Ja, ich habe vielleicht mit 13, 14 die erste Party gefeiert und da spielte die Musik von Elvis Presley und da war ein anderer, ich glaube, britischer Rocksänger, der hieß Bill Haley. Die spielten eine große Rolle.
Haben Sie versucht, sich so zu, also wieder so eine Spiegelsituation, allerdings reicht da der Rasierspiegel nicht, haben Sie versucht, sich so zu bewegen, Herr Steinbrück?
Naja, heute würde ich meinen, dass ich mich ziemlich affig bewegt habe und ich bin bis auf den heutigen Tag wahrscheinlich der zweitschlechteste Tänzer in der Bundesrepublik Deutschland.
Wer ist der schlechteste?
Den kenne ich nicht. Aber es muss einen geben, der noch hinter mir liegt.
Meinen Sie, ja?
Ja.
Okay, gut. Sie wollen mir nicht verraten, Sie haben so einen Tanzkurs, haben Sie doch bestimmt gemacht.
Ja, aber ich versuche heute noch mit meiner Frau lateinamerikanische Tänze mit Foxtrott-Schritten zu bewältigen.
Ach, interessant.
Ja.
Ich glaube, Gertrud, ich kenne sie ja nicht, aber ist überhaupt so eine treibende Kraft, die sich auch gegen Sie ganz gut durchsetzen kann und muss. Wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, wahrscheinlich viel zu häufig durchgesetzt hat.
Na.
Ich bin ziemlich sicher, sie hört uns Gott sei Dank nicht zu.
Das können wir ja ändern über den Livestream. Dies als kleiner Hinweis, falls Sie irgendwo auf den Philippinen gerade sind oder wo auch immer, Sie können diese Sendung überall auf der Welt hören. Auch Gertrud Steinbrück an dieser Stelle, herzlichen Gruß. Ihre Frau hat mal gesagt, im übertragenen Sinne, Politikerfrauen sind nicht die Buchsbäumchen an der Seite von Politikern, um sie zu schmücken. Also die ist schon ziemlich selbstbewusst, ne? Als Sie sich kennenlernten, wann war das, 1973? Stimmt das?
Ja.
Nee, haben Sie geheiratet?
Ja, 73. 75 geheiratet.
Sie sind durch einen gemeinsamen Freund im Skiurlaub sind Sie sich begegnet.
In der Eifel.
Und ja. Ist der wenigstens Ihr Trauzeuge geworden?
Nein.
Nein. Gut, und Ihre erste Zusammenkunft war auch gar nicht so glücklich. Ihre Frau hat gesagt, Sie seien so unfreundlich gewesen, so mürrisch. Kann man sich bei Ihnen gar nicht vorstellen.
Ich hatte einen dicken Kopf, weil am Abend vorher Alkohol getrunken worden war.
Sie vertragen nicht viel oder Sie haben zu viel getrunken?
Ja, ich hoffe, dass ich einigermaßen was vertrage, aber ich hatte schlicht und einfach Kopfschmerzen und war deshalb nicht unbedingt in einer Smiley-Laune.
Ach, aber irgendwie muss Ihnen Ihre Frau, Ihre spätere Frau dann ja gefallen haben oder hat sie einfach nicht losgelassen?
Ja, aber das wollen wir Ihnen jetzt nicht in extenso erzählen.
Nee, aber endlich mal eine, die quatschen kann, haben Sie gesagt.
Ja, das stimmt. Sie war sehr mitteilsam und das fand ich ganz beeindruckend und sie hat sich nicht beeindrucken lassen. Nein, das Fazit ist, dadurch, dass sie auch etwas ganz anderes studiert hat und sie ist Naturwissenschaftlerin und hat in Pflanzengenetik promoviert und hat ihr eigenes Feld gehabt, erst an der Universität und später an einem kirchlichen Gymnasium in Godesberg. Das ist sehr wichtig gewesen für unsere Beziehung, die natürlich über den Zeitenlauf auch Auf und Abs gehabt hat, aber sie lebte sehr davon, dass meine Frau sich nie als Appendix, als Anhängsel von mir und dem, was ich gemacht habe, gefühlt hat. Sie war nicht die Ehefrau, die abends um 22 Uhr darauf wartete, dass ich pünktlich um 22.05 Uhr zu Hause bin. Und sie hat ihre eigene Welt gehabt oder bis auf den heutigen Tag. Und das bedeutete, sie hat auch ihre eigene Bestätigung gehabt. Durch Schüler, durch Kollegen, in dem Bekanntenkreis, in dem sie sich bewegt. Und das ist sehr wichtig gewesen in unserem gemeinsamen Leben.
Aber ich erzähle Ihnen ja nichts Neues, wenn ich sage, dass unabhängig von den Generationen viele Männer anders denken. Ob sie es nun zugeben, ist eine komplett andere Geschichte. Aber dass viele Männer sich durchaus eine Frau wünschen, die um 8, die muss ja nicht dumm sein, aber die um 8 da sitzt mit dem Abendessen und so weiter. Kann das bei Ihnen auch damit zu tun haben, dass die Frauen in Ihrer Familie, sowohl die Großmutter als auch die Mutter doch, sehr selbstbewusst waren, dass sie das als Junge gleich so übernommen haben, dass eine Frau eben nicht kuscht, sondern dass eine Frau sozusagen dasteht und sagt, was sie denkt?
Das kann gut sein. Sowohl meine Großmutter ist auf ihre Art, meine Mutter auf eine etwas andere Art, sind sehr selbstbewusste, eigenständige Frauen gewesen. Meine Mutter war wahrscheinlich sogar der dominantere Teil gegenüber meinem Vater. Das ist richtig.
Mhm.
Und da ich zwei Töchter habe und einen Sohn und diese beiden Töchter vieles übernommen haben, sich selbstbewusst, nicht überheblich, aber selbstbewusst zu definieren, eine davon auch extrem stressresistent ist, kann es sein, dass mich das natürlich sehr geprägt hat.
Ihre Familie hat Ihnen ja eigentlich immer abgeraten, tatsächlich Kanzlerkandidat zu werden. Mit welcher Begründung haben Sie ihn damals abgeraten und warum haben Sie jetzt eventuell zugestimmt?
Ja, Sie haben abgeraten oder sagen wir, Sie haben eine ziemlich deutliche Skepsis zum Ausdruck gebracht in zweierlei Richtung. Erstens bezogen auf meine Person nach dem Motto, hast du dir überlegt, was das für dein Leben bedeutet? Und wie du zum Gegenstand einer Öffentlichkeit gemacht wirst, der du gar nicht mehr entfliehen kannst. Das heißt, deine Privatheit wird dabei, und die Tendenz ist ja bereits erkennbar, die wird sich auflösen. Und zweitens, mit einer leichten Vorwurfshaltung, du hast dir zu wenig Gedanken gemacht, was das für uns heißt und unsere Privatheit. Mhm. Und sind wir automatisch berührt und werden wir hineingezogen in den öffentlichen Raum, was wir gar nicht wollen. Das heißt, das ist schon eine sehr ernsthafte Debatte gewesen.
Und die ist wie zur Lösung gekommen? Also jetzt inzwischen haben sich Ihre Kinder, die ja erwachsen sind, wie alt, darf ich fragen, wie alt die sind, Ihre Kinder?
Jahrgang 76, 78, 83. Also die eine ist jetzt, wird 36, 33 und 29.
Die sind alle ja selbstständig. Jetzt im Grunde selbstständig und erwachsen. Nur ja. Trotzdem ist es ja nach wie vor so, es wird ja ganz genau so laufen, tatsächlich. Also diese Befürchtungen werden sich ja mehr oder weniger bestätigen, dass auch ihre Kinder da irgendwie reingezogen werden. Das ist, weiß ich nicht.
Da muss es klare Grenzen geben. Und da werde ich auch darauf achten, und das ist auch mein Versprechen an meine Kinder, darauf zu achten, dass es dort Grenzen gibt.
Wie wollen Sie das durchziehen?
Indem ich erstens Medienvertreter darum bitte, Respekt zu zeigen gegenüber dieser privaten Familiensphäre. Und zweitens werde ich meinen Kindern oder habe ich den Kindern auch Ratschläge gegeben für den Fall, dass Medienvertreter an sie herantreten und irgendwelche Home-Stories haben wollen oder sie mit Fragen in Verlegenheit bringen. Das heißt, da wird ein Verhalten eingeübt, das darauf hinausläuft, eine klare Grenze zu ziehen. Mit dem, was ich zu verantworten habe, stehe ich zur Verfügung, aber meine Familie ist der private Teil meines Lebens. Die werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auftauchen, aber sie werden nicht zum Gegenstand einer amerikanischen Wahlkampagne, wo zunehmend die Ehefrau auch noch eine gelegentlich ziemlich schmalzige Rede auf den Ehemann hält, die kaum glaubwürdig ist.
Oh, die würde ich aber gerne hören.
Die
also ich glaube, ihre Frau
die Kinder
würde das
werden,
super
machen. Werden auch präsentiert, und zwar stärker denn je. Das beobachte ich übrigens im Fall der Töchter von Präsident Obama auch. Das heißt, es ist eine Tendenz, die rüberschwappt aus dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, von der ich hoffe, dass sie hier in Europa vermieden werden kann. Im Übrigen, was haben die Kinder eines Kandidaten zu tun mit seiner politischen Position und seinen politischen Wertigkeiten?
Ja, also da reicht der Bildleser-Reporter, der ihre Tochter sieht, wie sie, keine Ahnung, auf dem Motorrad, eine ihrer Töchter, die haben mal früher ein Motorrad. Ich weiß, Sie wissen noch, wie es läuft. Also da redet man sich raus darauf, dass jeder heutzutage so ein Fotohandy hat. Es muss ja nicht mal irgendein böser Medienvertreter sein, der Schlimmes mit Ihnen im Sinn hat, sondern es kann ja auch wirklich, heutzutage sind Sie ja der Öffentlichkeit einfach ausgeliefert, dadurch, dass jeder alles ins Netz stellen kann.
Ja, ich kann das nicht ausschließen, aber ich werde alles dazu beitragen, dass es eine solche Grenze gibt. Ich kann verstehen, dass Politiker die Medien in ihren privaten Raum buchstäblich hinter die Haustür geholt haben, anschließend nicht erwarten können, dass diese Medien dann auf Dauer diese Privatheit achten. Sondern wenn man die Haustür einmal aufgemacht hat für solche Home-Stories und einmal versucht hat, sogar vielleicht mit seiner privaten Welt sich einzuschmeicheln oder interessant zu machen, dann darf man sich hinterher als Politiker nicht darüber beklagen, wenn dies weiter genutzt wird, auch in etwas ungünstigeren Zeiten oder in Zeiten, wo das Licht nicht so hell auf anscheint.
Gut, diese Sendung hier ist keine politische Sendung. Ein bisschen lassen Sie sich ja auch darauf ein. Es gibt 3 Biografien über Sie, die zusammengesetzt wurden, natürlich aus persönlichen Gesprächen mit Ihnen, aber auch aus vielen Artikeln.
Ich habe mit der Entstehungsgeschichte dieser Biografien rein nichts zu tun, darauf lege ich auch Wert. Ich habe sie nicht angestoßen, sondern ich habe den beteiligten Journalisten gleiche Möglichkeiten gegeben, indem die jeweils zweimal eine Stunde mit mir reden konnten.
Dann habe ich das falsch kommuniziert. So war es auch eigentlich gemeint. Aber Sie wussten, dass die entstehen würden. Und diese Biografien sind ja auch zusammengesetzt. Ich kann mich ja jetzt gleich mal kurz, also das gibt einmal aus dem Drömer Verlag von Eckhard Lohse und Markus Wehner, dann DTV von Daniel Friedrich Sturm und Heine Verlag Daniel Guffert. Dann habe ich das auch erwähnt. Und wir flüchten uns in die Musik. Bob Dylan, Series of Dreams. Haben Sie Gitarre spielen gelernt damals?
Leider nicht. Es ist eines der großen Defizite meines Lebens, dass ich kein Musikinstrument kann. Und heute bedauere ich, dass ich das nie gelernt habe. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich vielleicht 13 war oder 14 und meine Mutter verrückt gemacht habe mit der Fragestellung, was kriege ich zum Geburtstag? Und dann klimperte sie vor mir mit den Fingern. Und ich geriet völlig aus dem Häuschen, weil ich dachte, dass ich Klavierunterricht kriegen soll.
Und wissen Sie, was positiv ich dann, aus dem Häuschen?
Nein,
Sie wollten das?
Ich wollte nicht Klavierunterricht haben, um Himmels Willen. Ich wollte was ganz anderes machen. Und wissen Sie, was ich gekriegt habe? Ihre alte Reiseschreibmaschine aus den 30er Jahren.
Ja, aber Sie wollten doch Journalist werden.
Das stimmt, aber der Wunsch kam erst später.
Gut, und Bob Dylan hören wir jetzt, weil der die ganzen Mädchen gekriegt hat, weil er Gitarre spielen konnte, weil seine Texte so gut sind.
Weil er glänzende Aufnahmen macht. Die jüngste CD, die ich mir gerade gekauft habe, lautet Tempest.
Radio 1, die Hörbar Rust, zu Gast ist heute der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Und die spannendsten Sachen hört man ja manchmal tatsächlich, wenn die Musik läuft und das Mikro aus ist. Sie haben gesagt, dass Sie Bob Dylan als Schauspieler so schätzen.
Ja, ich habe einen Film in Erinnerung, wo er eine glänzende Rolle spielt. Und zwar ist das ein Spätwestern von Sam Peckinpah. Der heißt Pat Garrett jagt Billy the Kid. Und da spielt er sehr ausdrucksvoll eine Nebenrolle. Und liefert auch die Musik dazu. Ein sehr guter Song. Den Titel habe ich leider nicht präsent.
Sie sind leidenschaftlicher Cineast.
Ja, Theater, Sprechtheater, nicht Opern.
Also mit einer Tanztheaterkarte kann man Ihnen keine Freude machen?
Ja, in meinen späten Tagen war ich gelegentlich auch begeistert mal über das ein oder andere Ballett, das ich gesehen habe. Ich muss gestehen, als es ein politisches Treffen gab in St. Petersburg, wurden wir in das Mariinsky-Theater in St. Petersburg geführt und haben dort das Ballett Schwanensee gesehen. Mhm. Und ich muss zugeben, das hat mich schon sehr beeindruckt. Aber darüber bin ich nicht zu einem regelmäßigen Besucher von Ballett geworden.
Aber viele Kinofilme haben Sie gesehen. Und das liegt wahrscheinlich ja natürlich an dem großen Format. Haben Sie schon jemals überlegt, ob Sie den Raum zu Hause in dem Haus in Bad Godesberg, in dem jetzt im Moment noch Ihre ganzen Modellflugzeuge, Eisenbahnschiffe stehen, den Ihre Frau Ihnen zugestanden hat, obwohl es das größte Zimmer im ganzen Haus ist, ob Sie da nicht einfach alles rausschmeißen und da so einen Beamer reinstecken?
Nein, aber der Freund meiner zweitältesten Tochter, der hat so einen Beamer. Und da habe ich gelegentlich auch schon Filme gesehen.
Wie, den bringt er dann mit und baut den auf?
Nein, der ist ständig aufgebaut.
Bei Ihnen zu Hause?
Nee,
Nein, Sie besuchen dann Ihre Tochter.
In der Wohnung meiner Tochter und ihres Freundes.
Das ist ja nett, dass Sie dann so, da machen Sie so gemeinschaftliche Filmabende.
Ein Film, den man da unbedingt sehen muss, ist Master and Commander mit Russell Crowe. Das ist ein Film, der während der napoleonischen englischen oder amerikanischen englischen Seekriege Anfang des 19. Jahrhunderts spielt. Und da bewegt man sich in diesem Schiff, wenn man den Film so über den Beamer sieht, quasi mit.
Na, Sie ja sowieso.
Da, man kann
also
da
ich
leicht
meine,
seekrank werden.
Sie wollten, ja, wollten Sie nicht sowieso, Francis Drake, ist das nicht derjenige, der Sie eigentlich sind Sie doch die Reinkarnation von Francis Drake, dem Pirat der Königin.
Ja, nee, dann lieber von Errol Flynn, der ihn geschauspielert hat.
Haben Sie schon mal so ein Bart getragen, einen Wasserwagenbart, ja?
Nee, nicht so ein Strichbart da oben, aber ich habe früher mal einen Bart getragen, aber das ist lange her, das war letztes Jahrtausend.
Und lange Haare hatten Sie auch?
Naja, da hatte ich wenigstens noch Haare.
Na, Sie... Da so ist ja, aber naja, also so vorne ist doch, gut, vorne ist nicht mehr so viel. Das nächste Lied kommt von den Stones, Sympathy for the Devil. Ich weiß, und das habe ich auch diesen ganzen Büchern entnommen, dass sie sich damals ein Tonbandgerät gewünscht haben, um vordergründig als Journalist Sachen aufzunehmen für die Schülerzeitung. Aber eigentlich wollten sie Stones und Beatles Sachen aufnehmen. Und sie haben es sich selbst verdient.
Ja, ich hatte schon mit 15, 16 immer irgendwelche Jobs bei einer Gartenbaufirma oder ich musste manchmal so Lottoscheine paginieren. Damals war das alles noch sehr händisch. Aber der beste Job war Parkwächter vom Hamburger Volksparkstadion und auf dem Hamburger Fischmarkt.
Und auf der Reeperbahn, das wird Ihnen nicht negativ ausgelegt.
Nee, nicht Reeperbahn, Hamburger Fischmarkt, der ist daneben an. Da musste man dann allerdings am Sonntagmorgen, glaube ich, um 5 Uhr da sein. Und im Winter war das verflucht kalt.
Ich habe mich so gefragt, was so ein Parkwächter, also ich meine, Sie haben sich ja hochgearbeitet, das kann man auch nachlesen, erst waren es die Fahrräder, dann waren es die Motorräder und zum Schluss waren es die Autos, für die gab es am meisten Geld in dem Markt damals.
Das war die eigentliche Karriere meines Lebens.
die steilste oder die schnellste vielleicht, sagen wir es so. dann habe ich versucht, das ist so Method Acting, sich hineinzuversetzen in einen Parkwächter. Da wird es ja Gelegenheiten gegeben haben. Sie mussten natürlich aufpassen, dass da niemand irgendwie das Auto aufmacht mit so einem Drahtbügel. Und Sie werden gesehen haben, dass Menschen immer wieder alleine kamen und zu zweit gingen. Das heißt, es wird so typische Aufreißer gegeben haben, die Sie beobachtet haben, die irgendwann zu Ihren Stammkunden gehört haben. Und wahrscheinlich werden auch ziemlich viele ziemlich Knülle gewesen sein und durften gar nicht mehr fahren.
Nee. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Vor dem Fußballspiel, also das war damals der Beginn der Bundesliga-Saison 63, 64, 65, mit dem wahnsinnigen Privileg, dass man als Parkwächter anschließend umsonst nach 10 Minuten das Spiel angucken konnte. Es gab zwar die Auflage, dass man 10 Minuten vor Ende des Spiels wieder auf dem Parkplatz sein sollte, um die ersten vielleicht ausweisen zu können. Das habe ich natürlich nie gemacht. Natürlich, da geht schon in den letzten 10 Minuten eines Fußballspiels, der muss ja beknackt sein. Aber da waren die natürlich nicht Knülle. Das kann ich nicht bestätigen.
Nö, aber Fischmarkt? Da macht man die Nacht durch und geht dann zum Fischmarkt?
Ja, das ist ja morgen zwischen 6 und 10 Uhr gewesen. Und die Leichen der Nacht habe ich da nicht aus den Autos kippen sehen. Das ging alles ziemlich zivil zu. Es ging im Wesentlichen darum, dass einer den anderen nicht verstellt mit seinem Auto. In der Tat aufzupassen, dass da nichts passiert, dass keiner den anderen anfährt und plötzlich wegfährt. Im Übrigen kriegten die ja Parkscheine und mit der Parkgebühr hatten sie Anspruch auf eine Versicherungsleistung. Das war ja die Dienstleistung, die damit eingekauft wurde. Und deshalb war es für diese Parkwächter auch natürlich eine Auflage, dafür Sorge zu tragen, dass es gar nicht erst zu einem Versicherungsfall kommt, in dem der eine dem anderen den Kotflügel abrasiert.
Oder einfach der ganze Parkplatz für 10 Minuten unbeaufsichtigt ist, was aber in Ihrer Zeit, wie wir ja wissen, nicht
ausgeschlossen.
Ja, na klar. So, wir hören jetzt die Stones, Sympathy for the Devil. Gibt es da noch einen Satz, der uns so in genau diesen Song hineingeleitet, oder wollen wir ihn einfach hören?
Nein, wahrscheinlich der politisch aggressivste Text, den die Stones damals, nach meiner Erinnerung 1969 ungefähr in der Zeit gemacht haben. Sehr stark übrigens unter Bezugnahme auf die Attentate, die es dann ja auch in den 60er Jahren gegeben hatte, auf die Kennedys und auf Martin Luther King.
Zu Gast ist heute Peer Steinbrück. Etwas anderes, was ich gerade oder vorhin erfahren habe, als die Musik lief. Sie haben noch so einen Wecker mit Batterie und der ist heute ausgerechnet, war die Batterie leer. Und Sie hätten eigentlich verschlafen müssen, weil die letzte Nacht lang war.
Hey, ich habe dann irgendwie eine innere Uhr und bin gerade noch eine halbe Stunde vor Abfahrt hochgekommen. Die Rasur war etwas schneller, aber sie hat keine Verletzungen gegeben.
Ich kann nichts erkennen. Ist das so ein Wecker, mit dem man sprechen kann? So einer, der so, nee.
Aber irgendein unangenehmes Geräusch macht er.
Okay, und heute eben nicht. Gut, wir sind jetzt auf dem Schonmalweg. Der Schonmalweg kann sehr schnell beantwortet werden. Sind Sie schon mal auf der Autobahn liegen geblieben?
Nein.
Sind Sie schon mal beim Klauen von einem Detektiv erwischt worden?
Nein.
Haben Sie schon mal einen Baum gepflanzt?
Ja.
Was für einen, den Kirschbaum in Ihrem Garten?
Nee, der ist zu alt, der ist ja 70 Jahre alt und ich fürchte, dass, oder 80 Jahre alt sogar, und ich fürchte, dass er leider abgeholzt werden muss, weil er krank ist. Nein, ein Kirschbaum, einen anderen, kleineren Kirschbaum, der allerdings wieder eingegangen ist, aber jetzt ein Apfelbaum.
Sind Sie schon mal vom Baum gefallen?
Nein, vom Klettergerüst.
Haben Sie eigentlich Enkel?
Nein, leider nicht.
Ach, das kommt noch. Sind Sie schon mal am ersten Urlaubstag wieder zurückgekehrt, weil es Ihnen nicht gefallen hat?
Nein, aber vorzeitig ja. Also nach 7 oder 8 Tagen.
Oder weil es Ihnen nicht gefallen hat?
Ja, in einem oder zwei Fällen beruflich. Das eine Mal, weil es so geschüttet hat, dass wir sagten, das können wir besser zu Hause ertragen.
Mallorca?
Nee, Südschweden.
Mhm. Sind Sie schon mal, oh ja, das weiß ich, sitzen geblieben? Ja.
Ja.
Ja. Sitzen gelassen worden?
Mit Sicherheit. Oh. Ich hab's nicht immer
gemerkt. Sie haben es verdrängt.
Ja, wahrscheinlich haben es verdrängt.
Geben Sie mir doch mal den Vornamen des ersten Mädchens, in das Sie verliebt waren. Das ist diskret, nur der Vorname. Hallo, bitte. Wissen Sie das noch?
Monika.
Monika. Und Sie waren 15. Mehr will ich wirklich nicht wissen.
Keine Antwort.
Nicht, dass wir nächste Woche... Gut. Sind Sie schon mal von einem Schiff aus ins Meer gesprungen?
Ja.
Wo?
Nicht am Schiff. Wir, von der Küste würden wir sagen, von einem Boot.
Jo, sind Sie schon mal von einem Boot aus ins Meer
genau,
gesprungen?
Ja, genau, Mann, Dian, sag das doch gleich.
Ja, und wo war das genau?
In der Ostsee.
In der Ostsee? Ah, wieder so Dänemark, Schweden, so die Ecke?
Ja, kann auch Travemünde gewesen sein.
Jo. Schon mal auf einen Seeigel getreten?
Nein.
Schon mal ein Tier totgefahren?
Ich fürchte ja, ein Igel.
Ach, gucken Sie, und die nächste Frage, die ich mir überlegt habe, einen Igel schon mal bei sich überwintern lassen, aus einem schlechten Gewissen heraus vielleicht?
Mehrfach. Ich habe über Jahre haben wir einen Igel, vielleicht sogar zwei Igel, im Garten gehabt, die ich sehr begrüßt habe. Und das sind ja nachtaktive Tiere. Ja. Und die sind übrigens rasend schnell, die flitzen da rum, dass es eine Freude ist. Aber sie sind nachtaktiv. Und am Tag kann man identifizieren, wo der oder die Igel waren, weil die schnarchen wie die Verrückten.
Und Ihre Kinder haben irgendwann gesagt, oh Papa, können die nicht bei uns im Keller schlafen?
Nee, das haben die nicht. Aber ich habe mal als Junge einen Igel gefunden im Sachsenwald in der Nähe von Hamburg und den habe ich mir nach Hause genommen. Und dann hat mein Vater mir mühsam beigebracht, der gehört nicht in eine Etagenwohnung und hat ihn dann irgendwo in Blankenese, glaube ich, wieder ausgesetzt.
Gut, haben Sie jemals ein Tier ins Tierheim gebracht?
Nein, meine Frau ja. Zu einem Tierarzt, als eine Katze eingeschläfert werden musste. Aber eine Tochter hat aus dem Tierheim eine Katze rausgeholt.
Die sie heute noch hat?
Nein, die ist gestorben.
Nein,
längst.
Um Gottes Willen. Gut. Haben Sie jemals in einem entscheidenden Moment ein Blackout gehabt?
Ja.
Wollen Sie auch nicht sagen, wann das war?
Nee, es war sogar öffentlich. Das war bei einer Landtagsrede, einer Regierungserklärung im Schleswig-Holsteinischen Landtag zur Situation des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Nach meiner Erinnerung irgendwann 95 oder 96, ich weiß es nicht mehr genau. Das war ein Blackout.
Man hat alles im Kopf, Sie gehen auf die Bühne und plötzlich ist es total leer. Und wie sind Sie damit umgegangen?
Ich habe sehr viel die Unterstützung der Landtagsabgeordneten gehabt, auch von der CDU. Die haben mich da sehr, sehr anständig behandelt und nicht daraus irgendein riesiges Buhai gemacht. Und der Landtagspräsident war so souverän, weil er das merkte, die Sitzung für einen Moment zu unterbrechen, sodass ich mich wieder einfädeln konnte.
Woran merkte er das denn? Haben Sie erstmal so Sätze, so was man so sagen könnte? Oder haben Sie geschwiegen? Oder was haben Sie gemacht in dem Moment?
Ich bin völlig ins Schleudern gekommen. Ich hatte die völlig aberwitzige Vorstellung, dass ich vor mir einen Text hatte, den ich zwei Wochen vorher schon mal im Landtag gehalten habe. Und mir ging durch den Kopf, dass ich plötzlich dieselbe Rede dem Landtag nochmal erzähle und anschließend natürlich auf einen Sturm der Entrüstung stoßen würde. Und darüber bin ich völlig aus dem Gleis geraten.
Haben Sie schon mal aktiv eine Freundschaft beendet? Ich werde auch nicht fragen, wer es war.
Nein. Es sind Freundschaften, wenn Sie so wollen, ausgelaufen. Sie sind einfach versandet.
Die man hätte retten können, aber dann vielleicht nicht wollte.
Ja, wo es an Zeit, vielleicht auch an Engagement gefehlt hat, sie zu reaktivieren.
Haben Sie schon mal einen Schlüssel im Fundbüro abgegeben?
Nein, aber eine Brieftasche.
Was war da drin?
Da habe ich nur kursorisch reingeguckt, um zu sehen, ob da eine Visitenkarte oder ein Name oder eine Adresse drin steht, sodass man denjenigen oder diejenigen, die das Ding verloren hatten, direkt kontaktieren kann. War aber nicht der Fall.
Fundbüros sind irgendwie wie so Cocker Spaniel oder so überhaupt so Hunderassen aus den 70ern, von denen man gar nicht mehr weiß, gibt es die eigentlich noch?
Das hoffe ich doch.
Ja, aber wüssten Sie, wo hier irgendwo in der Nähe oder bei Ihnen in Bad Godesberg in der Nähe ein Fundbüro ist?
Ich würde mich erkundigen, ich würde die Polizei anrufen, wo ein Fundbüro ist.
Und bei der Stadt, vorbildlich. So, wir sind auch gleich bei der Stadt.
Bei der Stadt gibt es bestimmt ein Fundbüro, bei der Bahn ja auch.
Wir sind gleich durch mit der Schonmalliste. Schon mal ein Pferd ohne Sattel geritten?
Ja.
Oh, wow, wann?
Wieg auf Föhr. Ich war da mit 15, 16 in einer Reitschule.
Ohne Sattel dann?
Ja.
Sehr souverän. Das mögen die Frauen.
So fing das an. Die setzten uns als erstes, es waren übrigens keine Pferde mit einem riesigen Stockmaß.
Ponys.
Also die Gäule hatten nicht ein Stockmaß von meiner Größe, sondern das waren so etwas größere Ponys. Und der Reitlehrer, sehr, sehr militärisch, der setzte uns als erstes auf die Pferde ohne Sattel.
Guter Reitlehrer. Haben Sie jemals jemandem eine geknallt?
Ja.
Haben Sie jemals gedacht, ich hätte gern das Leben eines anderen?
Nö.
Jemals jemandem das Leben gerettet?
Nein.
Und sich von jemandem das Leben retten lassen?
Ja, es gibt eine Situation, wo mich...
Mit Ihrem Bruder?
Nee, wo mich ein Freund, wie ich glaube, mindestens bewahrt hat vor einer schweren Verletzung bei der Überquerung einer Straße.
Hat sie so zurückgehalten? Mensch, Pep, pass auf. So
ja,
mal,
und zwar vor einem riesigen Laster, der mir entgegenkam.
Sie hatten mit Ihrem Bruder doch auch mal so ein, als Wind aufkam, da hatten Sie nicht so eine Bootsfahrt mal?
Nee, mit Ihrem Bruder gemeinsam? Mein Bruder ist ein sehr guter Skipper und wir sind mal bei 8 bis 9, mussten wir gegen westlichen Wind in die Flensburger Förder rein und kreuzen wie die Verrückten dagegen an und gewannen keinen Raum. Und da war der Teufel los auf dem Wasser, ja.
Sie haben mitgebracht Feist, A Commotion.
Ja, eine Sängerin, die, ich glaube, noch nicht so viele CDs herausgegeben hat, die ich erst wahrgenommen habe, etwas platt, wenn ich das sagen darf, als eine reine Country-Sängerin. Mhm. Aber die jetzt jedenfalls vor einem halben Jahr eine CD herausgebracht hat, die wirklich in meinen Augen faszinierend ist. If
Radio 1, die Hörbarus, das ist Feist, mitgebracht von Per Steinbrück, der heute hier zu Gast ist. Ihr Bruder Birger, Sie haben ja beide sehr skandinavische Vornamen, weil das ist, glaube ich, geht auf Ihre Großmutter zurück.
Ja, ein größerer Teil der mütterlichen Familie ist dänisch.
Hätte sie es besser gewusst, hießen Sie vielleicht Sture. Kleiner Scherz.
Nee, dann Tore.
Oder anders.
Oder Tor.
Oder so. Im Übrigen heißt ja, Per kommt ja von Pedros, dem Stein. Also eigentlich heißen sie Stein Steinbrück. Das ist auch lustig.
Ja gut, der Name kommt ja in allen Sprachen. Piotr, Per, Peter, Pedros,
ich Pierre. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen und habe, by the way, mal einen Blick auf die beliebtesten skandinavischen Vornamen 2009 geworfen. Aktueller ging es nicht. Ich habe gedacht, das ist jetzt auch so ein bisschen so Ströne, Göne, Löhne. Aber die heißen tatsächlich Lukas, Elias, Oscar, William, Alice, Maya, Ella, Emma. Das hat sich alles verschoben.
Ja, aber in Wählen gibt es Modeerscheinungen bei Vornamen.
Ja, natürlich.
Die Standesämter, die werden das wahrscheinlich, oder die Geburtsregister, die werden Ihnen das genau beschreiben können.
Ich hatte nur gedacht, dass es in Skandinavien tatsächlich ein bisschen traditioneller, wenn es auch da traditioneller wird, zurück zu den alten Namen, dann müsste es ja eigentlich eher so auch Löhre sein. Oder jetzt fällt mir gerade echt
jetzt gehen Sie auf dünnes Eis.
Ja, ich weiß. Gut, jetzt das mit den Regalen zusammenbauen, das kann ich mir auch. Aber Sie wussten schon, worauf ich hinaus will. Ihre Frau hat sich schon häufiger mal gebeten, dass es irgendwann mal nach Sizilien geht oder nach Cornwall, richtig?
In Cornwall haben wir letztes Jahr Familienurlaub gemacht.
Das haben Sie gemacht. Mhm. Gibt es irgendeine andere Sache, die Sie Ihrer Frau versprochen haben, wenn Sie das jetzt machen mit der Kanzlerkandidatur?
Nee, aber selbst wenn und solche Planungen sind nichts für die Öffentlichkeit.
Alles klar. Sie sind ja Kartenspieler. Doppelkopf.
Ja.
Machen Sie das heute noch aktiv? Haben Sie so eine Runde zusammen?
Ja, mit Freunden oder befreundeten Paaren, aber unterschiedlich. Aber gerne. Es ist mir damals in einem Schnellkurs bei der Bundeswehr beigebracht worden, und zwar innerhalb von 15 Minuten. Und dann ging es gleich um Geld.
Das ist ja ein Spiel für diejenigen, die es nicht wissen. Man muss es zu viert spielen.
Ja.
Es sind 2 Kartenspiele und die 7 und die 8 sind raus. Und manche spielen es auch ohne 9. Sie sind bestimmt so ein ohne 9 Spieler,
nee,
oder?
Nee, ich bin mit 9 Spieler. Und es gibt auch nicht Sau und Supersau. Einige sagen ja plötzlich dann, wer die beiden Karo Asse hat, also die beiden Füchse
Schweine.
Oder die Schwein, ja. Oder Schwein und Superschwein. Und nein, wir spielen es ganz konventionell. Die Herz 10 ist oben.
Und die zweite Stich, die erste? Und
bis auf den letzten Stich.
Ach, guck das an. Und reden Sie auch in so Kartenspielsätzen? Also nehmen Sie die auch so als Metaphern zum Beispiel so, das ist ja wo ganz kleines Karo? Oder nee. Kennen Sie sowas wie, hinten wird der Bulle schmal oder hinten kackt die Ente?
Nee, eigentlich nicht. Das mit dem kleinen Karo kenne ich. Ich habe irgendwo mal in Schleswig-Holstein aus Versehen den Satz geprägt, dass man hier das Pepita nicht vom kleinen Karo unterscheiden könnte. Das hat mir jahrelang angehangen.
Das haben Sie geprägt?
Ja, aber in einem bestimmten Zusammenhang und den will ich jetzt nicht wiederholen.
Das ist uns doch total egal, der Zusammenhang. Wichtig ist, Sie müssen sich da schützen lassen. Pepita ist Ihre Erfindung gewesen.
Nein, ich habe gesagt, Pepita ist kleiner als das, oder das kleine Karo ist ja noch kleiner als Pepita.
Ah, deswegen taucht dieses Wort immer wieder auf in den Interviews.
So ähnlich war es jedenfalls.
Also der Basta-Kanzler, der Pepita-Kanzler. Es gibt ja immer diese Worte, nach denen man dann sucht.
Jetzt haben Sie mir aber einen riesen Gefallen getan.
Na? Mark Knopfler, Prairie Wedding haben Sie mitgebracht.
Ja, Dire Straits war mein Favorit während der 80er Jahre. mit sehr guten, auch übrigens von den Texten her, sehr guten Aufnahmen. Und dann ist die Band aber auseinandergeflogen. Ich glaube, sogar die beiden Brüder Knopfler haben sich auch zerstritten. Auf der Bühne maßgeblich zurückgeblieben ist wie heißt er mit Vornamen, Mark Knopfler?
Ja.
Und der hat seitdem eine ganze Reihe sehr guter CDs herausgegeben. Sailing to Philadelphia ist eine, die ich sehr empfehlen kann.
Zu welchen Gelegenheiten hören Sie denn eigentlich CDs durch? Laden Sie sich die auf dem MP3-Player und hören Sie dann Musik auf Flügen? Nee, oder wann hören Sie Musik?
Die höre ich alle zu Hause auch, weil ich über die Qualität der Lautsprecher das gerne haben möchte. Wobei ich zugebe, dass die Qualität dieser MP3-Player inzwischen glänzend ist. Also was ihre akustischen Qualitäten bestricht. Nein, ich sitze dann gerne am Schreibtisch und wenn ich mich nicht sehr stramm konzentrieren muss, sondern eigentlich eher Routinearbeiten mache, dann höre ich daneben auch Musik.
Und wo gucken Sie hin, wenn Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen? Gucken Sie aus dem Fenster?
Ja.
Und was sehen Sie?
Das gegenüberliegende Haus, ganz banal.
Hässlich?
Ja, so ein bisschen 50er, 60er Jahre. Aber da sind viele Kinder und die machen gelegentlich Faxen an dem Fenster gegenüber.
Und Sie machen dann Faxen zurück?
Naja, es gibt doch eine Geschichte, wo dieser kleine Junge gegenüber, der mitgekriegt hat, dass ich da hingucke, sich die Hose untergezogen hat und mir seine Hintern gezeigt hat.
Wenn Sie mir jetzt noch sagen, dass Sie das dann auch gemacht haben, wähle ich Sie. Ja. Sie haben es nicht gemacht.
Der Gut. Typ war wirklich klasse.
Mark Knopfler, Prairie Wedding.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Per Steinbrück. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie aus Versehen mal an einer Bar 2 Gin Tonic bestellt haben, weil Sie wahrscheinlich durcheinander waren oder nicht konzentriert. Sie sind Gin-Trinker. Nicht, also in Maßen. In Maßen. Ja. Ich will Sie auf nichts festnageln. Das ist nur die Anmoderation für das nächste Lied.
Ich guck gerade, ob ich einen Tatter habe.
Nein.
Nein.
Ich bin auch Gin-Trinkerin.
Ja, Gin Tonic.
Also ja, nee, klar.
Gin pur ist furchtbar.
Ach,
aber Gin Tonic mit 2 Eiswürfeln drin und einer Scheibe Zitrone. So. Ist ein wunderbarer Drink.
So, jetzt haben wir eine schöne Anmoderation. Ich habe nämlich genau aus diesem Anlass Dinah Washington mitgebracht. Me and My Gin.
Stay away from me.
Me and My Gin, Dinah Washington. Per Steinbrück ist heute hier zu Gast und erstmal Gratulation, die SPD hat nach 6 Jahren, ist sie wieder im Umfrage hoch. Also es gibt so aktuelle Forsa-Umfragen, die 30%-Hürde wurde
genommen. Das will was heißen bei Forsa, ja.
So, und Forsa sagt auch, dass ihnen diese Vortragshonorar-Debatte gar nicht unbedingt geschadet hat. Also sprich, wenn man die Leute befragt, dann sagen sie, ja gut, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Man mutmaßt aber, wenn das Ganze veröffentlicht wird, also sprich ganz genau die Höhe der Honorare aufgeschlüsselt wird, was sie ja vorhaben, da wird der Anlass, der Auftraggeber und auch die genaue Höhe oder Durchschnittshonorare. Was wollen Sie da angeben?
Gut, das kläre ich noch mit dem Wirtschaftsprüfer. Es werden jedenfalls klare Zahlen vorgelegt, die deutlich machen, was mindestens durchschnittlich oder bezogen auf die Mehrzahl dieser Vorträge brutto an Honoraren geflossen ist. Und dann wird allerdings auch ausgewiesen, dass sich bei einem Grenzsteuersatz von, ich glaube, 48,5%, die Hälfte davon ja auch freundlicherweise, aber natürlich auf der Basis von steuerrechtlichen Grundlagen abgeführt habe.
Können Sie denn den ganzen Wind und den Trubel um die Sache verstehen? Nachvollziehen?
Ich kann verstehen, dass es viele Menschen gibt, die, sag mal, misstrauisch sind, unbenommen davon, dass ich mich nach Recht und Gesetz und nach den Spielregeln des Deutschen Bundestages verhalten habe. Und es ist wahrscheinlich untergegangen, dass die große Vielzahl der Vorträge, die ich bei Schulen, Universitäten, Vereinen, ehrenamtlichen Organisationen, Clubs und dergleichen gehalten habe, natürlich alle honorarfrei waren. Ich habe Honorare verlangt von Banken und von Versicherungen, die teilweise auch Eintritt verlangt haben, die teilweise Beiträge eingesammelt haben für diejenigen, die dort als Gäste gewesen sind, wenn es sich um Kongresse handelt und dergleichen. Und daran habe ich auch bis heute nichts Ehrenrühriges zu finden.
Erklären Sie mir diesen Satz von Ihnen, Transparenz gibt es nur in Diktaturen. Denn eigentlich fordern Sie ja jetzt auch die oder wollen sich nach der Transparenz richten und alles veröffentlichen.
Das interpretiere ich so. Totale Transparenz ist totalitär. Alle Menschen brauchen auch einen privaten Raum. Und die Politik braucht übrigens auch Räume, die nicht vollständig transparent sind. Nicht um da zu mauscheln, sondern um zum Beispiel Kompromisse zu finden. Ein Kompromiss oder Kompromisse sind konstitutiver Bestandteil einer Demokratie, damit wir uns nicht die Birne einhauen. Und man muss der Politik an manchen Stellen auch die Möglichkeit geben, anders als vielleicht Anhänger der Piraten es für richtig halten, in einem geschützten Raum, sag mal, auch ein paar Versuche zu machen, 3 Schritte vor, 1 Schritt wieder zur Seite, 2 Schritte wieder zurück, in der Suche nach der besten Lösung. Wenn man dies der Politik bestreitet, in dem Anspruch, das muss alles vollständig transparent sein, dann habe ich den Eindruck, dass Demokratie nicht funktioniert. Das
aber,
meine ich damit.
Ja, aber eigentlich ist doch eine Diktatur alles andere als transparent. Warum haben Sie die Diktatur als Teil Ihres Wortbildes gewählt?
Die Diktatur will alle ihre Menschen transparent machen und überwachen. Der Big Brother, der oberall drüber ist, bis hin in ihre Schlafzimmer hinein, wenn es irgend geht. Was hat denn eine stalinistische Diktatur oder selbst die Stasi versucht in der DDR herzustellen? Nämlich vollständige Transparenz über das Eigenleben und das Innenleben der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Da werde ich etwas heftig.
Sie haben auch nicht das Gefühl, dass Sie da irgendwie einen Fehler gemacht haben, zu weit gegangen sind. Sie stehen zu dem, was Sie da gemacht haben und haben das Gefühl, es dem Bürger, dem Wähler auf diese Art und Weise erklären zu können und zu dürfen.
Nein, ich bin in der Verpflichtung zu erklären, was ich gesagt habe. Aber ich wehre mich auch gleich gegen diese Empörungswellen, die sehr schnell entfacht werden, weil etwas in den Ohren von manchen nicht ganz korrekt ausgedrückt worden ist. Das ist nicht mein Ding. Wenn das Anliegen ist von vielen Menschen, auch von der journalistischen Branche, dann haben sie eines Tages nur noch Politiker, die geschwurbelte, glattgelutschte Sätze oder glattgeschmirkelte Sätze von sich bringen, die völlig nichtssagend und aussagelos sind.
Ich als Außenstehender, als Laie, finde diese Regelung tatsächlich eher paradox, wenn ich mir überlege, dass es diese Staffelung gibt, 3.500 und 7.000. Wenn das jetzt heißt, okay, Sie überlegen, was für ein neues Modell es sein kann. Ich finde tatsächlich, dass theoretisch eigentlich eher alle Beiträge, die über 7.000 Euro gehen, dass man das veröffentlichen müsste und das, was da drunter ist, dass man sagen kann, okay, das ist ein Arbeitsaufwand oder wie auch immer man das vergütet. Eigentlich wird es doch interessant, wenn man sich überlegt, wow, wer zahlt 25.000 Euro oder meinetwegen auch 50.000 Euro, wem auch immer, für einen Vortrag, eine Bank oder ein Konsortium, ich weiß es nicht. Das ist ja schon eine Sache, wo man sagt, wo sich auch der Bürger, der mit solchen Sachen normalerweise nicht vertraut ist, sagt, ist das schon Mauschelei?
Also erstens, ich bewege mich nicht in den Sphären, damit da kein Missverständnis hängen bleibt, bezogen auf die Zahlen, die Sie da genannt haben. Zweitens, ich bin einverstanden. Diejenigen, die sich schon gegen diese Transparenzrichtlinie, die gültige Transparenzrichtlinie gewehrt haben, sind Vertreter von CDU, CSU und FDP, die jetzt glauben, sie müssten mit Steinen nach meinem Kopf werfen. Aber die werden feststellen, dass das ein Boomerang ist, der an ihren Kopf zurückgeht. Denn jetzt sage ich, okay, dann legen wir die Summen offen und zwar bis auf den letzten Cent. Und dann bin ich sehr gespannt, wie bei einer solchen Verschärfung der Transparenzrichtlinie des Deutschen Bundestages diejenigen reagieren, die glauben, im Augenblick irgendeine Schleuder gegen mich in Gang bringen zu müssen. Da ist viel, viel, viel Heuchelei, viel Scheinheiligkeit dabei.
Und Neid?
Ja, also irgendeiner, sogar übrigens ein von mir respektierter Vertreter der von CDU-CSU, der hat gesagt, ja, diejenigen schreien am meisten, die eben gar nicht erst angefragt werden, ob sie mal einen Vortrag halten kann, der vergütungsfähig ist.
Also man weiß ja schon, dass Leute aus der Wirtschaft, Leute, die es zu was gebracht haben, in welchen Bereichen auch immer, gerne angefragt werden, um Veranstaltungen zu bereichern. Entweder mit ihrer Unterhaltungsgabe, ihrem Talent oder aber auch ihrem Wissen oder im Idealfall mit beidem. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Die Grundfrage ist halt, viele sagen sich, sollten Politiker sowas noch parallel tun? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Also haben Sie das Gefühl, dass Sie auch so ein Sendungsbewusstsein haben, dass Sie durch das, was Sie erlebt haben in der Politik, auch positiv Einfluss nehmen können durch diese Art von Vorträgen?
Sendungsbewusstsein wäre zu viel, aber ich habe bei Banken und auch bei Versicherungen Vorträge gehalten, die darauf hinausliefen, wie viele Zeugen wissen, denen die Leviten zu lesen. Insofern ist der ein oder andere Hinweis von Herrn Dobrindt oder Herrn andere Leute, insbesondere auch von der CDU. Ich sei darüber, ich glaube, Herr Brüderle versucht die Leier auch immer zu spielen, ich sei eine Art Knecht des Kapitals darüber geworden, schlicht und einfach absurd. Sondern viele wissen, dass ich meine Vorstellung zu einer Finanzmarktregulierung, zur Bändigung des Finanzkapitalismus zum Gegenstand dieser Reden gemacht habe. Was übrigens auch bewiesen werden kann durch das jüngste Papier, das ich dazu vorgelegt habe. um nochmal auf den Ausgangspunkt Ihrer Frage zurückzukommen. Ich habe eine Nachfrage. Ich stoße auf eine Nachfrage. Und die Unternehmen fragen, ob ich ihnen zu dem und dem Thema eine Rede halten kann. Das ist eine Leistung, die ich abliefere. Anschließend gibt es meistens noch irgendwelche weitere Debatten. Und diese Leistung, die ich aufgrund dieser Nachfrage erbringe, die lasse ich mir vergüten. Noch einmal, nicht bei Vereinen, nicht bei Schulen, nicht bei Universitäten, nicht bei ehrenamtlichen Organisationen, aber bei Unternehmen des Gewerbes. Und die zahlen dafür. Mhm. Das findet übrigens statt in anderen Bereichen auch. Das Erstaunliche ist ja, dass die Höchstvergütung von Stars und Sternchen, bei manchen Sternchen wundert mich das, bei Sportlern, bei denjenigen, die gelegentlich auch durch die Gazetten gezogen werden als die Promis oder auch nur Scheinpromis, eine entsprechende Aufregung es nicht gibt, wenn die für eine...
Gut, das sind aber auch keine Politiker und sie bekommen nicht auch noch ein Salär, ein monatliches Salär, das eigentlich schon sagt, Mann, das ist schon eine ordentliche Summe.
Ich bekomme kein Salär. Ich bekomme keine Diät. Wahrscheinlich bin ich einer der wenigen Bundestagsabgeordneten, der keine Diät bekommt. Was ich übrigens schon mal öffentlich gemacht habe, aber offenbar nicht auf Aufmerksamkeit stößt. Und zwar gar nicht, weil ich besonders moralisch gut bin, sondern weil dies verrechnet wird mit Ansprüchen aus meiner Zeit als Kabinettmitglied in Nordrhein-Westfalen. Aber ich bekomme keine Diät.
Okay. Eine letzte Frage dazu. Hat die Zeit, da haben Sie auch einen Vortrag gehalten und sind Mitglied in dem Stiftungskuratorium? Also sprich, mich würde interessieren, ob die Zeitung besonders vorsichtig mit dieser ganzen Affäre oder dieser ganzen Aufregung umgegangen ist, weil Sie dort ja auch auf der Liste gestanden haben.
Nee, da verwechseln Sie, Anise. Ich habe für die Zeit bis zum Juni dieses Jahres einmal im Monat eine Kolumne geschrieben. Und die ist mir vergütet worden, so wie dies Journalisten oder anderen Autoren auch vergütet wird. Da gibt es gar keinen Unterschied. So im Übrigen ist die Zeit nun wirklich eines der Qualitätsprodukte des deutschen Journalismus und die werden selbstbewusst genug sein, um gegebenenfalls auch die Person Steinbrück von den kritischen Seiten hier zu beleuchten. Insofern gibt es da nicht irgendeine Vermischung von Interessen oder Rücksichtnahmen.
Das war die einzige Zeitung, die ich auf dieser Liste entdeckt habe. Deswegen wollte ich da mal nachfragen. J.J. Cale haben Sie mitgebracht, After Midnight. Wie hat es dieser Song in Ihr Leben geschafft?
Glaube ich schon vor Jahren, den hat er ja schon aufgenommen, ich glaube vor 15 Jahren oder dergleichen. Aber das ist so ein sehr ruhiger Rhythmus, der übrigens dann abends um 22 Uhr bei einem Glas Wein sehr gut zu genießen ist.
Bordeaux?
Nee, ich bin eher Weißweintrinker.
Und was trinken Sie?
Gerne Sancerre, einen französischen Loire-Wein.
Irgend so ein bevorzugter Jahrgang und eine Temperatur? Gehen Sie so weit?
Nein, so ausgebufft bin ich nicht.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute zu Gast Per Steinbrück. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de und falls Sie diese Sendung zu spät eingeschaltet haben oder nochmal hören wollen oder überhaupt die Sendungen des letzten Jahres, dann ist dies als kostenloser Podcast möglich. Gehen Sie auf unsere Radio 1 Homepage oder geben Sie einfach podcast.de ein, dann die Hörbar Rust, dann können Sie sich das da runterladen. Verleihen Sie eigentlich Geld an Freunde?
Habe ich bisher nie. Innerhalb der Familie, ja.
Es sind noch nie Freunde an Sie herangetreten und haben Sie gefragt. Das meinen Sie, oder?
Nach meiner Erinnerung nicht, nein.
Hätten Sie Skrupel, weil Sie Angst haben, dass sowas dann...
Nein, nicht bezogen auf gute Freunde, die verlässlich sind. Und wenn es Ihnen eine Hilfe wäre, ja.
Mhm. Über alles zu lesen, dass das Nashorn, das Rhinoceros, Ihr Lieblingstier ist als Symbol. Können Sie erklären, warum das so ist?
Sehr archaisch, sehr massig, wie ich gesagt habe, ganz langsam beginnt und dann nicht mehr aufzuhalten. Wunderbare Tiere. Und mich berührt, ich muss sagen, mich empört, verärgert zutiefst das Ausmaß, in dem Leute diese Nashörner abschießen, um dämlicherweise dieses Horn zu bekommen.
Es ist nur das Horn.
Um daraus ein Potenzmittel zu machen und zu verkaufen in Asien. Gelegentlich komme ich auf die Idee, warum verkaufen sie nicht gleich Viagra und lassen die Tiere in Ruhe?
Ja, es ist tatsächlich vor allen Dingen wirklich Horn. Also lediglich ist es keine besondere Art von Horn oder es ist tatsächlich einfach nur dieser tote Stoff.
Ja, das ist ja noch grotesker. Ja. Hier in Deutschland sind von irgendwelchen erlegten Nashörnern, die auch dämlicherweise an der Wand hängen, in Museen oder wo auch immer, die Hörner sogar abgehauen oder abgesäbelt worden, um auch an dieses Pulver heranzukommen. Nein, ich war mit der Familie jetzt jüngst Anfang August in Südafrika und Botswana und da haben wir diese wunderbaren Tiere gesehen. Allerdings nur das Breitmaul-Nashorn. Spitzmaul-Nashorn ist wohl sehr viel seltener und das weiße Nashorn auch.
Sie machen das nach wie vor mit der ganzen Familie, dass die Kinder zusammenkommen und dass sie mit ihren erwachsenen Kindern einmal im Jahr mindestens in den Urlaub fahren.
Ja, durchschnittlich alle 2 Jahre, aber dabei sind auch immer die Partner der Kinder und die machen das gerne, weil ich bezahle.
Ah, aber Sie bezahlen nicht die Drinks.
Nee, die müssen Sie selber zahlen und die müssen mir einen ausgeben.
Sehen Sie, so ist das. Sind Sie eigentlich ein guter Schwiegervater? Da muss man vor Ihnen Angst haben.
Nee, das kann ich nur wirklich nicht beantworten.
Ja, auch so ein bisschen. Nein, sind Sie streng
die, nein,
oder sind
nicht
Sie...
Nein, nicht die Bohne. Ich kann mich doch nicht selber beurteilen. Das ist doch entweder eine Überzeichnung oder Understatement.
Machen Sie es den Jungs leicht? 2 Töchter, also Väter machen es den Jungs nie leicht.
Nein, die kann ich doch nicht beantworten. Da stilisiere ich mich doch hier nur. Und irgendjemand fängt an zu lachen, wenn er es hört.
Schade, ich würde gerne wissen, worüber da gelacht werden würde. Wahrscheinlich sind Sie total freundlich. Ah nee, wahrscheinlich sagen Sie als erstes so eine Schachpartie. Sie fordern ihn erstmal zum Schach heraus.
Nein.
Noch nie gemacht?
Ja gut, da ist der Lebensgefährte meiner einen Tochter, der spielt mit mir Schach, ja. Wir beide spielen gerne Schach.
Und gewinnt er gegen Sie?
Das ist nicht für die Öffentlichkeit.
Oh, das ist nicht... Ich habe mich über Nashörner nochmal schlau gemacht. Jetzt zum Ende der Sendung werden Sie mir nicht mehr unterstellen wollen, dass ich irgendwas sexualisieren will. Deswegen sage ich jetzt einfach, der Akt dauert 1,5 Stunden. Das sollten Sie schon bedenken, wenn
stellen
Sie das nächste Mal wieder...
Stellen Sie mal vor, ich würde das jetzt kommentieren. Sind Sie wahnsinnig geworden?
Leichtsinnig geworden, würde ich vielleicht sagen. Also ich will Ihnen eigentlich nur helfen. Ich will sagen,
Vielen
wenn Sie
Dank.
Das nächste Mal darüber sprechen, dass Sie sich mit einem Nashorn gleichsetzen, überlegen Sie genau, was Sie sagen. Also der Akt dauert 1,5 Stunden. Die Haut des Männchens erhitzt sich dabei auf 35 Grad. Die des Weibchens bleibt vergleichsweise kalt, 28 Grad. Also sie findet das jetzt nicht so... gut, das Herz, Herr Steinbrück.
Kein Kommentar.
Aber das Herz, Herr Steinbrück, wiegt 5 Kilo. Und das spüren Sie doch auch.
Ja,
das spüren Sie doch auch, oder? So, und die Bullen sind oft Einzelgänger. Da ist doch auch eine gewisse Parallele. Schlafen tagsüber viel und essen bevorzugt in der Dämmerung. Kann ich nicht zu sagen. Sie nicken so ein bisschen. Und sind bis zu 45 Kilometer pro Stunde schnell.
Ja. Sie können sehr schnell werden.
Schneller als der schnellste Mensch.
Übrigens Hippos auch. Oder auf Deutsch ist das, glaube ich, Nilpferde. Ne?
Ja.
Die können auch sehr schnell werden. Im Übrigen sind diese Nilpferde oder Hippos aggressiver, als man unterstellt. Jedenfalls ist uns das bei diesem Besuch in Botswana, Südafrika, insbesondere im Okavango-Delta, wo wir die gesehen haben, sehr eindrücklich erklärt worden. Die sind nicht witzig, die Tiere.
Ich frage mich gerade, was Sie so tragen im Okavango-Delta. Also haben Sie so halblange Hosen? Und ein Fernglas um?
Nee.
Ein Tropenhelm?
Nee, am wichtigsten sind die Schuhe. Die laufen da ja nicht in Pumps oder in Slippern rum. Nein, sie müssen festes Schuhzeug haben und dann sind sie ganz normal gekleidet mit einer Jeans oder so dem Klima auch angemessen.
Ja, das war vielleicht erstmal der letzte Urlaub für die nächsten 360 Tage ungefähr. Was meinen Sie? Also prognostizieren Sie mal, was jetzt so passiert. Also die Eierschleifmaschine ist ja jetzt angeworfen worden. Ne? Bezieht sich das eigentlich auf...
Ne?
Ja, auf welche Art? Also,
nun kommen Sie das erste Mal ja ins Schleudern, Frau
Ja,
Rost.
Also ich meine, Sie gucken mich jetzt aber auch gerade so an. bezieht es sich auf dieses, Mensch, du musst doch jetzt Eier haben? Oder bezieht es sich darauf, ein rohes Ei zu schleifen, ist gar nicht so einfach?
Das lassen wir jetzt mal dahingestellt.
Oh, schon wieder. Also die Eierschleifmaschine, das haben Sie, glaube ich, selbst mal gesagt, ist die Maschine, die angeworfen wird, wenn der Kanzlerkandidat feststeht. Jetzt wird an Ihnen geschliffen. Jetzt wird es wahrscheinlich hektische, fiebernde Medienberater geben, die wie die Kolibris um Sie herumfliegen und sagen, Mensch, Herr Steinbrück, Sie können doch nicht schon wieder, haben Sie schon wieder Hackfresse gesagt? Das geht, Mensch, sammel nicht so.
Ja.
Wobei, das ist ja liebevoll, kosend norddeutsch, die sabbeln nicht, das ist jetzt nicht despektierlich.
Hackfresse
ne?
auch?
Hackfresse auch?
Weiß ich nicht.
Wie verändert sich denn Ihr Leben jetzt? Was denken Sie? Worauf lassen Sie sich ein? Wo hakt es? Was merken Sie jetzt schon?
Nein, Sie sind nach Lage der Dinge jetzt 24 Stunden Gegenstand öffentlicher Beobachtung und natürlich wird es politische Kontrahenten geben, die vielleicht nicht selber, aber die vielleicht einige Hunde von der Kette lassen, um ihnen an die Beinkleider zu gehen und ihnen in die Hacken zu beißen. überwiegend auch unfair. Das will ich gar nicht ausschließen. Ich hoffe, dass man sich dort einigen kann, darauf zu verzichten, weil damit die Politik ein Schauspiel bietet, das die Vorurteile und das Misstrauen gegenüber der politischen Klasse eher verstärkt. Insofern wünsche ich mir, dass es ein fairer, über Argumente, Positionen ausgetragener Wahlkampf ist. Es wird von mir auch sehr gewollt einige Menschen geben, die mich auch korrigieren. Gelegentlich drückt der Grad meiner Mundwinkel ja nicht meine Gemütslage aus. Und die mir auch ein bisschen zur Seite stehen nach dem Motto, da ist ein Fettnäpfchen, in das du reintreten kannst und da diszipliniere dich mal eher. Aber unter dem Strich bleibt, ich werde mich da nicht verbiegen. Ich werde nicht plötzlich eine Art politischer Geschlechtsumwandlung durchmachen und ein ganz anderer Steinbock sein. Ich werde aber auch nicht auf die Anschmeiße gehen irgendwo und mich inszenieren, was auch nicht sehr glaubwürdig wäre. Ich hoffe, dass ich ziemlich genau bei mir selber bleiben kann in den nächsten 11 Monaten.
Was wäre so eine Anschmeiße? Dass Sie richtig so ein bisschen so rumpoltern und oft zitiert werden? Was wäre so eine Anschmeiße?
Ja, indem ich plötzlich in irgendwelchen Shows auftrete oder plötzlich ganz gezielt etwas tue, was gute Bilder liefert, indem ich zum Beispiel Hunde im Arm habe, zum Beispiel Ihren,
ja.
Oder indem ich Kinderköpfe streichel, oder indem ich plötzlich zum größten Twitterer der Republik werde. Alles Dinge, die jedenfalls nicht authentisch sind und die bisher mit mir auch nicht in Verbindung gebracht worden sind.
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung fragte 2006 schon, wird es Sie als Kandidat, Wettkandidat bei Wetten, dass bei Lanz geben? Und Sie sagten, nein.
Dabei bleibe ich.
Aha, okay, gut. Wir sind am Ende. Ich brauche aber noch...
Nee, wir sind beide nicht am Ende. Wir sind am Schloss.
Ich verstehe gar nicht, was Ihre Frau meint, wenn sie sagt, Sie sind besserwisserisch und... Ach nee, umgekehrt. Ihre Frau hat von sich gesagt, sie sei besserwisserisch und Sie haben über sich gesagt, Sie sind unaufmerksam. Und diese Kombination, die hat aber über fast jetzt 40 Jahre gehalten. Das ist ganz gut als Paar, oder?
Ja, vielleicht wegen dieser Kombination.
So, das Klavierkonzert Nummer 21, C-Dur, Köchelverzeichnis 467, zweiter Satz, Andante.
Ja, eine wunderbare Musik von Mozart. War auch die Leitmusik in einem sehr schönen, ich glaube, dänischen oder schwedischen Film, sehr traurig. Deshalb passt die Musik sehr gut dazu. Der Film hieß nach meiner Erinnerung Elvira Madigan. Und es ist gleichzeitig die Musik, die sich mein Bruder und meine Schwägerin gewünscht haben am Tag ihrer Hochzeit in Brüssel.
Ich danke Ihnen für die 2 Stunden.
Danke.
Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.